Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Ich starte heute mal mit einer Frage. Und ihr dürft reinrufen, was denkt ihr, wie viel Geld geben Münchner durchschnittlich für Weihnachtsgeschenke aus? Münchner.
124 Euro.
500. 180. 800. 423. 612. Okay, jetzt haben wir bald dann... Keiner ging über 1000, okay, aber es ist nicht so hoch. Also in einem SZ-Artikel in der letzten Woche stand eben eine Umfrage, die gemacht wurde unter 70.000 Münchnern und da wird jedes Jahr geschaut und dieses Jahr ist die Zahl wieder ein bisschen hochgerutscht, dass wieder ein bisschen mehr ausgegeben wurde, vielleicht auch, weil die Produkte teurer geworden sind. Aber die durchschnittliche Zahl, die Münchner ausgeben, ist 578 Euro. Also fast 600 Euro. Für die, die 5 Kinder haben und 10 Enkel, ist das vielleicht nichts. Aber für manch andere ist das vielleicht jetzt die Sache, naja, bin ich vielleicht sehr knauserig unterwegs mit meinen paar Euro, die ich ausgegeben habe für meine Frau oder so. Ich hoffe, ich mache kein schlechtes Gewissen damit. Die Macher der Studie wurden aber auch gefragt, warum geben die Leute denn immer noch so viel aus oder überhaupt so viel aus oder gerade in der Inflation oder in den Zeiten von Krisen, warum geben die noch mehr aus als das Jahr zuvor? Neben dem, dass die Produkte vielleicht teurer geworden sind, ist aber ein Grund gewesen, das genannt wurde, ja, die Leute wollen sich das Fest der Freude doch nicht verderben lassen. Und es soll trotzdem ja Freude entstehen an diesem Weihnachtsfest, deswegen geben die Leute trotzdem viel Geld aus. Ich glaube, das ist ja immer so ein Thema, dass wir dieses Thema Freude kombinieren mit an Weihnachten mit vielen Dingen. Und als Christen oder wir auch in der Gemeinde und auch in den Kirchen wird oft dann gesagt, naja, die eigentliche Botschaft muss doch wieder in den Vordergrund rücken. Und vielleicht ist es aber bei uns und bei mir auch so, dass manchmal genau diese anderen Dinge, die übernehmen. Und ich habe so Klebestreifen mitgebracht, die mal das symbolisieren sollen, dass eben manchmal unser Herz oder auch unsere Seele, verklebt wird aufgrund von vielen verschiedenen Dingen, die vielleicht Weihnachten zukleben für mich. Also die Kerngeschichte, das Original, warum freue ich mich eigentlich an Weihnachten, ist zugeklebt, weil ich vielleicht darunter leide, dass ich so viel Geld ausgeben muss für Weihnachtsgeschenke. Oder es ist eben zugeklebt, weil wir so viel Trubel haben, weil wir so viel Stress haben oder weil wir eben... Das Familientreffen, das ist immer so ein großes Ding und dann muss da alles passen und so weiter. Und all das kann dazu führen, dass man die eigentliche Geschichte von Weihnachten vielleicht nicht mehr so erlebt. Vielleicht kennt ihr aber auch den Gedanken dann nach Weihnachten, dass man so denkt, ich hatte irgendwie verpasst, dieses Weihnachtserlebnis so richtig zu verinnerlichen. So eine richtige Jesus-Begegnung zu haben an Weihnachten. So mal diesen heiligen Moment nachzuspüren. Irgendwie ging es unter allem. Und dem wollen wir mal nachgehen. Wie können wir uns darauf vorbereiten, dass vielleicht genau das passiert, dass Gott wirklich an Weihnachten zur Freude wird. Für mich persönlich, für euch persönlich. Und wir haben schon gehört, wir steigen ein mit der alten Dame aus der Weihnachtsgeschichte, die vielleicht manchmal unterrepräsentiert ist neben Maria, die natürlich jetzt in der Geschichte bei uns auch vorkommt. Und Elisabeth ist diejenige, die entscheidend eingreift, auch in die Geschichte von Maria selber. Wir werden das gleich lesen. Es ist so, dass wir an der Stelle sind, Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer, die ist schon schwanger im 6. Monat. Und in diesem 6. Monat, roundabout, ist es so, dass der Engel Gabriel zu Maria kommt und Maria bekommt die Information, die Vorhersage, du wirst auch schwanger werden und der Messias wirst du zur Welt bringen. Und dann ist es so, dass die Maria losläuft nach dieser Vorhersage zu Elisabeth. Und da steigen wir ein, was dann passiert und lesen das in Lukas 1,39 folgende. Bald danach machte sich Maria auf den Weg. So schnell sie konnte, wanderte sie zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Dort ging sie in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß von Maria hörte, sprang das Kind vor Freude in ihrem Bauch. Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter allen Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Als ich deinen Gruß hörte, sprang das Kind vor Freude in meinem Bauch. Glückselig bist du, denn du hast geglaubt. Was der Herr versprochen hat, geht in Erfüllung. Es ist so, dass die Elisabeth drei Dinge tut, als Maria ankommt. Und dazu muss man eins wissen: Elisabeth wusste nichts von Marias Schwangerschaft oder von der Vorhersage. Weil die Elisabeth hat ja die Vorhersagen von ihrem Mann Zacharias bekommen, der Engel hat dem Zacharias gesagt, dass die Elisabeth schwanger wird. Und dann war es so, dass da noch viele Informationen damit einhergehen, aber nicht, dass die Maria die Person ist, die am Schluss Jesus zur Welt bringt. Also sie ist relativ unvoreingenommen und Maria kommt ins Haus herein und Maria weiß, dass sie jetzt die Vorhersage hat und der Retter ist da und sie grüßt die Elisabeth. Und dann passiert etwas, drei Dinge passieren. Als erstes, Johannes hüpft im Bauch. Ich weiß nicht, ob er noch kurzes Workout gemacht hat, Sporttraining. Es heißt aber nein, vor Freude. Vor Freude, weil sie jetzt die Mutter trifft von Jesus oder vielleicht Jesus selber schon. Und zweitens, Elisabeth wird vom Heiligen Geist erfüllt. Und drittens, dann spricht sie laut. Weil in ihr etwas entstanden ist, dass sie gemerkt hat, jetzt passiert hier was ganz Besonderes. Das ist wie so ein heiliger Moment, den Elisabeth hat. Und da kann man jetzt sagen, diese alte Dame blickt durch. Diese alte Dame hat auf einmal verstanden, was hier Phase ist. Was passiert, dass Maria hier wirklich die Mutter von dem Messias ist. Und da muss man sagen, dass Elisabeth hat vielleicht ein bisschen Vorverständnis gehabt oder ein bisschen mehr Zeit gekriegt als Maria. Weil Elisabeth ja eben schon im sechsten Monat schwanger war und diese Bestätigung ja schon bekommen hat, dass sie schwanger werden wird und das selber jetzt erlebt. Wir erinnern uns aber auch daran, dass Elisabeth ja zwei Garantien hatte, dass sie nicht mehr ein Kind bekommt. Erstens, sie war unfruchtbar. Es hieß, sie kann keine Kinder mehr bekommen. Und das Zweite, sie war schon eine alte Frau. Es hieß dann eben, sie war schon so alt, dass sie keine Kinder mehr gebären könnte. Also man muss annehmen, es gibt wirklich zwei Dinge, die für sie klar waren. Ich bekomme kein Kind, da gibt es zwei gute Gründe für. Und trotzdem bekommt sie es. Trotzdem ist sie schwanger und sie spürt das und sie merkt das. Nach sechs Monaten ist es eindeutig, da kommt ein Kind in mir. Da wächst etwas heran. Und genau das ist es, was Elisabeth vielleicht als Vorsprung hat. Und die Maria, die hat erst die Verheißung bekommen. Die ist vielleicht noch gar nicht so weit. Die hat direkt nach der Verheißung, so haben wir es gelesen, geht sie los zu Elisabeth und trifft Elisabeth. Und sie spricht dann über der Maria so manches aus. Jetzt ist es so, dass wir, wenn wir die Maria mal anschauen, dass sie in der Begegnung gleich auch besonders reagiert. Man weiß, dass Maria vielleicht so ein Halbwissen hatte von dem, dass sie jetzt die Mutter von dem Messias wird. Es ist so, dass Gabriel hat ja natürlich einiges zu Maria gesagt. Du wirst den Retter zur Welt bringen und so weiter. Du wirst die Mutter sein, die gesegnet ist. Und die Maria, die hat das alles angenommen und hat dann mit diesem einen Satz darauf reagiert und sagte: Ich diene dem Herrn, es soll an mir geschehen, wie du gesagt hast. Ich habe mir gedacht, das könnte so eine Reaktion sein, wie wenn ein Chef in der Firma seinem Angestellten einen Auftrag gibt, aber der Angestellte ist überhaupt nicht überzeugt und ist überhaupt nicht schlüssig über das, was der machen soll. Es ist so ein bisschen wie, mach das und dann reagiert man so, okay, wie du es willst, wir machen das. Vielleicht kennt man das aus der Arbeit. wie du willst, so, ich bin dein Diener, Angestellter, ich mach das. Wir sehen hier, die Maria, da steht keine Freude drin. Da ist kein Gespür von, wow, jetzt passiert was mit mir. Der Engel Gabriel ist da und jetzt die Welt wird sich für mich verändern und ich bin, wow, zutiefst ergriffen. Man hat hier das Gefühl, dass sie es annimmt. Dass sie es annimmt und sagt, Gott, ja, ich nehme es an, ich bin deine Dienerin. Und das nimmt Gott ja auch ernst. Und manchmal ist auch genau das Richtige, Dinge von Gott anzunehmen, obwohl man nicht die größte Freude daran hat, wenn Gott einem etwas sagt. Und so hat es die Maria getan. Sie hat es angenommen und hat gesagt, okay, ich gehe weiter. Aber bei Maria ist vielleicht der Groschen noch nicht ganz gefallen. Und das passiert aber jetzt. Das passiert jetzt, als dann die Maria zu Elisabeth hineingeht und dann die Elisabeth diese Worte sagt. Dass Elisabeth auf einmal vom Heiligen Geist erfüllt ist und ihr das Ganze zuspricht, was wir gerade gelesen haben. Und dann kommt es, dass Maria darauf antwortet, auf die Sätze, die Elisabeth gesagt hatte, wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter des Messias mich besucht und so weiter. Und Maria antwortet gar nicht direkt auf diese Begrüßung, sondern sie antwortet mit einem Loblied, mit einem Psalm. Und jetzt spürt man raus, was sich verändert hat zu dem einen Satz, ich bin die Dienerin des Herrn, zu dem, was jetzt Maria sagt. Da sagte Maria, ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen. Denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre erweisen, von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er kommt seinem Diener Israel zu Hilfe und erinnert sich an seine Barmherzigkeit. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seine Nachkommen für alle Zeit. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth, dann kehrte sie nach Hause zurück. Habt ihr gespürt, die Freude, die da rauskommt? Dass Maria es begriffen hat, dass Maria feststellt, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt entsteht bei mir Freude und es entsteht bei mir diese innere, zutiefste Gewissheit, ich hab's verstanden. Entscheidend dafür war dieser eine Satz von Elisabeth oder diese Begrüßung, die Elisabeth gesagt hat. Erst dann ist Maria diejenige, die es versteht. Und so ist es vielleicht manchmal auch, dass Gott etwas in mein Leben hineingelegt hat, das ich erst erkenne, wenn andere es zu mir sagen. Dass Gott etwas in mein Leben hineingelegt hat, das schon da ist, aber erst dann zum Tragen kommt, wenn es andere über mich aussprechen. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es an Weihnachten auch nur mir so. Manchmal hat man das Gefühl in unserer individuellen Gesellschaft, dass man selber dafür sorgen muss, dass man jetzt ein tolles Weihnachten hat, dass man Jesus begegnet, dass man das Weihnachtsgeheimnis nochmal auspackt für sich selber. Und ich muss das irgendwie hinbekommen und ich muss dafür sorgen, dass ich ruhige Momente habe, dass ich zum Lesen komme, dass ich zum Bibellesen komme, dass ich zum stille Zeit machen komme, dass ich irgendwie noch ein Tagebuch schreibe jetzt vor Weihnachten oder andere Dinge, die man sich vielleicht so vornimmt und sagt, genau dann entsteht dieser Moment, dass ich so eine Jesus-Begegnung habe. Und hier ist es aber so, gerade nicht im Alleinsein entsteht das. Dass Gott dir etwas sagt, dass Gott etwas der Maria zusagt und in ihr hineinlegt, was schon da ist. Sondern es ist genau das andere, nicht das Alleinsein, sondern diese eine Begegnung. Diese Begegnung, die Maria herausnimmt und zur tiefen Erkenntnis führt. Und ich glaube, das ist das Erste, die erste Verklebtheit von unserem Herzen, vielleicht genau das, dass ich selber dafür sorgen muss, ich muss diesen heiligen Moment in mir schaffen, dieses Weihnachten in mir selber hervorbringen. Nein, Man kann sich glücklich schätzen. Und das sagt Elisabeth, du bist gesegnet. Du kannst dich glücklich schätzen. Gott hat mit dir Großes vor. Das sind die Worte von der anderen, von dem Gegenüber, von Elisabeth, die zu Maria sagt, jetzt, ich spreche über dir etwas aus, was Gott in dich hineingelegt hat, aber du jetzt damit erst richtig verstehst. Da wird bestätigt, was Gott in dich hineingelegt hat. Und das ist vielleicht die Einladung auch, an Weihnachten mal die Postkarten, die man bekommt, bewusst zu lesen. Was sind die Worte, die andere über mich sagen? Oder auch die Gespräche, die man führt. Was sind das für Worte, die Menschen teilen über mich, über meinen Glauben, über mein Leben? Und das mal bewusst anzunehmen. Und wir schauen jetzt eine zweite Sache an, was auch dieses Verklebte sein könnte. Dazu ist es so, dass wir auf Elisabeth nochmal schauen, was sie sagt. Sie sagt, wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Wer ist jetzt der Herr? Ist der Herr der Schöpfergott, der das Wunder getan hat und das Kind entstehen lässt? Oder ist der Herr der Sohn, der Messias? Und die Antwort ist, ja. Beides. Der Pastor und Theologe Tim Keller hat es betont, das ganz besonders. Elisabeth hat hier fast schon eine trinitarische Erkenntnis, dass der Vater und der Sohn angesprochen ist in dieser Frage, dass die Begegnung Elisabeth mit dem Herrn beides ist. Sie trifft den Vater und sie trifft den Sohn zugleich. Und das bestätigt sich darin, dass auch danach in dem Lied, das Maria dann singt, sie singt ein Lied über Gott und über den Sohn und über das, was an Weihnachten überhaupt passiert. Und da listet sie einiges auf. Ich habe das mal so zusammengefasst. Gott, der Sohn, das ist so das Erste, was wir wahrnehmen können. Gott wendet sich mir zu im Sohn. Er wendet sich den Unbedeutenden zu. Er ist barmherzig, er hebt die Unbedeutenden, er gibt Gutes den Hungernden, er kommt zu Hilfe. Das sind alles so Attribute, die wir dann in dem Leben von Jesus wiederfinden. Und gleichzeitig bringt Elisabeth das andere mit hinein, Gott, der Vater. Der Vater, der mächtig ist, der heilig ist. Er hat einen starken Arm, er fegt die Überheblichen weg, er stürzt die Machthaber und er schickt die Reichen fort. Alles Dinge, die eher dem Vater zugeschrieben werden. Und vielleicht müssen wir das auch gar nicht alles so genau trennen, sondern vielmehr als ein gesamtes Gottesbild betrachten und sagen, Elisabeth sagt, wie komme ich zu der Ehre? Die Mutter meines Herrn ist da, der Herr, der über dieser Welt ist. Und in diesem gesamten Lied erkennt eben diese Maria eines, dass sie in ihrem Herzen, im tiefsten Inneren, so heißt es, berührt wird und bewegt wird. Und dass sie jubelt. Und im Luther und auch in der Kernübersetzung heißt es nicht, ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen, so haben wir es gerade gelesen in der Basisbibel. Im Luther oder auch sonst heißt es, meine Seele lobt. Meine Seele freut sich, meine Seele ist ergriffen. Und das ist vielmehr ein Indiz dafür, dass man weiß, die Seele ist doch vielmehr das Ganzheitliche. Die ganze Maria, das ist der Körper, die Seele, der Geist, der Verstand. Das ist vielmehr als Einheit gedacht und nicht als, wir trennen das mal untereinander und tun das auf. Und das Herz ist für uns natürlich ein Bild dafür, natürlich was in unserem Innersten abgeht. Ich weiß nicht, ob ihr mal wieder einen Artikel gelesen habt, der so kritisch gegenüber Weihnachten ist in der Zeitung. Ich habe das jetzt dieses Jahr noch nicht, aber früher auch mal in einigen Zeitungsartikeln. Dann wird dann über sehr kritisch berichtet über zum Beispiel die Jungfrauengeburt. Und Journalisten oder Theologen, meistens aber auch manchmal beides, berichten dann davon, naja, das muss man anders betrachten, das kann man nicht so sehen, wie es in der Bibel steht, das muss man anders auslegen. Man kann doch nicht so rückständig glauben, dass so etwas wirklich möglich ist. Das ist doch nicht denkbar. Man kann doch nicht so wie die alten Menschen, wie man das früher gemacht hat, an solche Hirngespinste glauben. Das ist so ein bisschen die Haltung, die manchmal aus genau solchen Artikeln in der Zeitung ja auch manchmal dann uns entgegenweht. Das Problem ist aber, Man denkt, die Journalisten und Theologen sind so fortschrittlich aufgrund von ihrer neuen Idee. Wer sich erinnert, Maria hat gesagt, wie soll das geschehen mit meiner Schwangerschaft? Als Gabriel ihr das vorhergesagt hat, du wirst schwanger werden, sagt Maria, das funktioniert nicht. Man kann doch nicht so rückschrittlich sein und sowas noch annehmen, dass man so glaubt. Könnte sie vielleicht gesagt haben, hat sie nicht. Aber sie hat in ihrem Kopf, war für sie klar, aufgrund logischer Zusammenhänge, die damals schon klar waren, das funktioniert nicht. Ein Kind wird so nicht entstehen. Wie soll denn das geschehen? Und sie hatte schon den Gedanken, rational funktioniert das nicht. Es ist unvorstellbar, es ist undenkbar, was hier passiert. Eine Jungfrauengeburt. Und doch lässt sie sich darauf ein und lässt sie sich auf diesen großen Gott ein, der Dinge möglich macht, die wirklich undenkbar sind. Und ich glaube, das ist mit ein Geheimnis, das wir an Weihnachten mit auspacken müssen. Es gibt Dinge, die unser Denken übersteigt und unsere Vernunft übersteigt. Und wir dürfen auch da kritisch gegenüber uns selber sein, dass wir sagen, ich kann doch Weihnachten nur erleben, was ich verstehe. Ich kann Weihnachten nur dann so richtig ins Herz bekommen, wenn ich die Dinge verstanden habe. Wenn ich weiß, um was es geht, um was es ankommt. Und ich glaube, das ist aber eine Sache, dass wir vielleicht auch als verklebt wahrnehmen können, dass wir vielleicht Gott gar nicht ganz anlassen, an uns heranlassen. Wir müssen es wegnehmen und sagen, es ist nicht nur mein Verstehen, auf was es ankommt. Das kann ich ablegen, das darf ich ablegen, weil genau wenn ich alles verstehen will, das tötet manchmal das Geheimnis Gottes an Weihnachten. C.S. Lewis hat es so schön gesagt, wer alles durchschaut hat, sieht nichts mehr. Gott ist immer mehr, als wir denken können. Gott ist immer mehr, als wir uns vorstellen können. Immer mehr, als wir auch vielleicht erlebt haben bisher. Gott ist immer mehr. Und das gilt auszupacken, das gilt auch zu entdecken, auch mit seiner gesamten Seele, mit dem, was wir empfinden, mit dem, was wir erleben, mit dem, was wir auch verstehen. Das klammern wir nicht aus. Aber das gehört dazu, dass wir das wegnehmen und sagen, es geht nicht nur darum, Dinge zu kapieren, sondern auch zu erleben, zu fühlen, wahrzunehmen. Was hat Jesus für mich vor an diesem Weihnachten? Und das Dritte, verklebt sein, das möchte ich darauf legen oder habe ich herausgearbeitet für mich so, dass mein eigener Glaube, der kann verklebt sein oder verkrustet sein, weil ich meinen Glauben für zu gering oder zu klein einschätze, weil ich Gott gar nicht gerade zur Zeit erlebe und weil ich vielleicht selber, ich bin jetzt gerade nicht so in richtiger Weihnachtsstimmung in dem Sinne von, ja, ich bin bereit, Jesus neu zu begegnen. Mir fehlt es komplett eigentlich. Ich freue mich auf die Tage und so weiter, aber vielleicht ist mein Glaube gerade eigentlich so eingeschlafen, dass ich fast keine Erwartungen habe. Außerdem habe ich Weihnachten ja schon so oft erlebt. Ich weiß doch, um was es geht. Ich erwarte ja schon gar nichts Neues. Und dann schauen wir mal auf einen Vers, der heißt, glückselig bist du, sagt auch wieder die Elisabeth zu Maria. Denn du hast geglaubt. Was der Herr versprochen hat, geht in Erfüllung. Und wieder ist es Elisabeth, die über der Maria etwas aussagt. Die der Maria etwas zusagt, was die Maria für über sich selber nicht sagen konnte. Ich habe euch jetzt ein bisschen hineingenommen, wie Maria eigentlich zu dem kam, zu diesem Loblied. Man hätte müssen eigentlich sagen, Mensch Maria, hättest du nicht mal ein bisschen mehr glauben können, ein bisschen mehr sicherer sein können in dem Ganzen. Nein, sie war zaghaft, sie war kritisch, sie hat hinterfragt, sie war zweifelnd, sie war ja freudlos. Und dann sagt die Maria, du hast geglaubt und das führt dazu, dass Gottes Verheißungen erfüllt werden. Und Maria kommt zu dem Loblied und erkennt in dieser Tiefe, ja, ich habe diesen Gott erlebt, ich erlebe ihn gerade. Ja. Die Voraussetzung dafür ist aber nicht der geniale Glaube, den wir mitbringen, das Glaubenskonstrukt. Und in dem ganzen Loblied, das Maria singt, da geht es um zwei Dinge. Wenn das Menschliche betrachtet wird, dass Gott die Menschen, die hoch sind, die groß sind, die sich groß machen, dass er die leer ausgehen lässt und dass er die, die niedrig sind, erhöht, dass er sie annimmt. Und das Evangelium heißt in dem Punkt, wenn ich sage, ich kann es kaum glauben, ich kann kaum an Jesus glauben, dann nimmt Jesus mich auf. Und wenn jemand sagt, ich habe es überhaupt nicht mehr nötig zu glauben, ich habe schon so viel, dann lässt Gott einen fallen. Das heißt aber im Konkreten, für Gott ist es nicht relevant, dass wir einen starken Mega-Glauben haben, sondern dass es darum geht, hey, wir können mit unserer zweifelhaften Situation, mit unseren Fragen, mit unseren Herausforderungen in der Familie, in dem, was gerade passiert ist, in der Vergangenheit, Verlusten, die man hatte, genau mit den Fragen dürfen wir Weihnachten angehen. Denn Maria hatte zu dem Zeitpunkt, selbst als sie das Loblied gesungen hat, noch einen weiten Weg vor sich. Und wenn man so will, kann man sagen, die Herausforderungen in ihrem Leben, die liegen noch vor ihr. Die sind nicht überstanden. Da kommt noch so einiges. Einige Zweifel, einige Anfragen an Gott. Und doch geht sie diesen Weg, macht sie diesen Anfang des Weges. Und ich glaube, das ist auch Weihnachten, zu sagen, ich fange wieder an. Gott fängt wieder mit mir an. Gott legt wieder was in mich hinein, was dran ist. Und das dürfen wir ablegen. Dieses, mein Glaube ist vielleicht aktuell zu klein. Ich habe zu wenig Erwartungen. Ich habe Falsches erlebt. Vielleicht ist es genau dieser eine Satz von Elisabeth, der auch für dich gilt. Glücklich darfst du sein. Du hast geglaubt. Was der Herr versprochen hat, wird er erfüllen. Sei glücklich. Dein Glaube reicht. Jesus will alle Verklebtheit von deiner Seele, von deinem Herzen nehmen und dich neu berühren. Vielleicht mit einer Begegnung. Vielleicht mit dem, dass man nicht alles verstehen muss. Dass man sich neu auf dieses Geheimnis einlassen kann. Oder vielleicht auch einfach in dem, dass Jesus seinen kleinen Glauben nimmt und zu etwas ganz Besonderem verwandelt. Lasst uns beten. Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir Weihnachten wieder ganz neu erleben. Dass du uns begegnest. Dass du in unser Herz dich selbst hineinlegst, dass wir die Größe von dir verstehen können, dass du allmächtig bist, dass du groß bist, aber auch, dass du ganz barmherzig bist und mich annimmst, so wie ich bin, was ich mitbringe, auch in allem Schweren, in aller verzweifelten Situation, die wir vielleicht auch haben oder auch den schweren Momenten, denen wir begegnen werden in der Familie, mit Freunden, mit anderen, dass wir in unserer Situation von dir angenommen werden. Dass wir so dich ganz neu verstehen und lernen können, wer du bist und was Weihnachten bedeutet für mich ganz persönlich. Amen.